Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien.
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie.
Und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken.
Und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Guten Morgen oder guten Tag. Wir sind wieder online mit einer neuen Folge hier bei uns im Podcast Wohnsinn und Raumglück. Und meinen herzlichen Gruß nach Wien an dich, Martina.
Halli, ja. Hallo Erika, mir geht's gut. Vielen Dank. Ich hoffe, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Ich bin guter Dinge und wir starten heute in eine Leistungsphase Null, ja.
Genau, wir haben ja schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass man die Wohn- und Architekturpsychologie schon bei der Planung von Gebäuden berücksichtigen sollte, der sogenannten Leistungsphase oder Planungsphase Null. Und da haben wir gedacht, wir machen heute mal eine Folge darüber. Das ist bestimmt für alle die, die nicht Architekt sind, vielleicht interessant zu erfahren, was ist das eigentlich? Ich zum Beispiel höre immer davon, Phase Null, genau. Und Martina, du bist ja Architektin, vielleicht kannst du das mal beschreiben.
Ja, das kann ich gern machen. Es ist ja so, dass die Leistungsphasen von Architekten und Architektinnen sind ja geregelt und da gibt es eben unterschiedliche Leistungsphasen und eigentlich ist die Leistungsphase 0 gar nicht wirklich vorhanden. Also bei uns in Österreich gibt es die Leistungsphase 0 nicht oder Bauphase. Wir nennen das aber trotzdem ganz gern Bauphase 0, weil es beschreibt einfach eine präzise Projektvorbereitung vor Beginn der eigentlichen Planung. Das heißt, je besser das vorbereitet ist, dieses Vorhaben, desto weniger Probleme gibt es dann hinten raus.
Okay.
Und es kann natürlich auch dazu führen, dass ich, wenn ich eine Leistungsphase 0 integriere, dass dann eben weniger Änderungen im Projekt entstehen und das außerdem die Nerven schont. Und ich würde jetzt auch in unserem Gespräch gerne einen Unterschied machen, Erika, zwischen privaten Bauherren und gewerblichen.
Ja.
Weil das natürlich bei Großbauprojekten kommt es bereits zum Einsatz und da wird es auch schon professionell abgewickelt. Bei Privaten ist es oft so, dass da eine Vorliebe herrscht, das vielleicht zu überspringen, weil man entweder Zeitdruck hat oder weil man meint, dass man sich eh schon sicher ist und man weiß eh schon, was man möchte und das Grundstück hat man auch schon oder das bestehende Gebäude, das man umbauen möchte und so weiter. Aber gerade da ist es eigentlich wichtig, weil man sich natürlich auch wirklich Kosten sparen kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
Interessant. Also so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Ich finde auch in Ordnung, diese Unterscheidung zu machen. Zurückkommen, was du eben gesagt hast, nämlich in Österreich ist das nicht vorgesehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es sozusagen um die Vorbereitung überhaupt eines Bauwerks. Was soll da geschehen, wenn ich das richtig verstehe? Sonst korrigiere mich da gerne. Was soll da überhaupt entstehen? Ja? Oder ist das in Österreich dann schon Leistungsphase 1?
Nein, man kann schon noch was vorschalten vor die Leistungsphase 1. Ja? Ich kenne natürlich jetzt die Honorarordnung sozusagen für Architekten, die HOIA, glaube ich, heißt sie in Deutschland, nicht so genau. Da weiß ich nicht, wie das am Anfang geregelt ist. Bei uns beginnt es mit der Leistungsphase 1. So.
Ah, okay.
Und wenn man jetzt sagt, man macht Bauphase oder Leistungsphase 0, nennen wir es einfach Leistungsphase 0, ja, dann will man in dem Prozess eigentlich herausfinden, was ist das eigentliche Ziel dieses Bauprojekts. Welche Anforderungen haben dann die Nutzer? Dann so Sachen wie, welche Rahmenbedingungen gelten für das Grundstück und für den Standort? Und auch eine grobe Einschätzung, welche finanziellen Mittel stehen eigentlich zur Verfügung? Und gibt es irgendwelche Risiken, die in einer frühen Projektphase bestehen? Also solche Dinge klopft man dort einfach sinnvollerweise ab.
Ja.
Da geht es dann, ja?
Ja, ich wollte fragen, könnte man das sozusagen, wenn wir mal die Begriffe Angebot und Auftragserteilung mal vielleicht anwenden, wäre die Planungsphase sozusagen ein Erstgespräch, nehmen wir jetzt mal einen privaten Bau, sozusagen
ja.
Ein Erstgespräch, in dem also Bauherr oder Baufrau dann sagt, wir hätten gerne ein Einfamilienhaus als Beispiel und wir brauchen so und so viel Kinderzimmer und wir haben die und die Fläche zur Verfügung. Machen Sie uns ein Angebot oder ist das dann schon, dass man es schon aushandelt und sagt, okay, das sind die Rahmenbedingungen und Sie sind unser Architekt oder unsere Architektin?
Nein, das muss noch gar nicht so sicher sein, dass derjenige dann Architekt oder Architektin ist für das Projekt. Das heißt, man könnte eigentlich dieses Paket auch separat anbieten und sagen, so, wir machen jetzt eine strukturierte Vorbereitung für euer Vorhaben. Und das könnte auch als Grundlage dienen, dass man sagt, so, und jetzt laden wir einfach Architekten und Architektinnen dazu ein, mit der Vorbereitung, die wir haben. Ja, also vielleicht erwähne ich, was das beinhaltet, auch diese Leistungsphase
Ja,
nämlich.
bitte, gerne.
Zum Beispiel, du hast es eh schon erwähnt, Bedarfs- und Zielklärung anschaut als ersten Punkt, dann sind solche Sachen drinnen, wie du gesagt hast, zum Beispiel, wie viele Räume werden benötigt, wie ist die Nutzung vorgesehen, welche Qualitätsansprüche bestehen. Und da finde ich, da gehen wir schon in eine Sache, die sich langfristig dann auswirkt, nicht? Es gibt ja welche, die sagen, okay, ich habe ein geringes Budget, ich will so günstig wie möglich bauen. So, und dann kommen aber so Themen auf, wie zum Beispiel, naja, Null-Energiehaus oder Niedrigenergiehaus, was würde das eigentlich bedeuten, kostentechnisch? Wie viel Mehraufwand hätte ich einen Mehraufwand und solche Sachen, ja? Und welche langfristigen Entwicklungen sind zu erwarten? Also gerade bei einem Einfamilienhaus, wo ja eben oft, sage ich jetzt einmal, im Schnitt zwei Erwachsene, zwei Kinder wohnen werden, ist natürlich der Gedanke auch, was ist, wenn die Kinder groß sind und die ausziehen? So, wie schaut denn die?
Berücksichtigt. Wird das
Ja,
schon?
weil das macht eigentlich total Sinn, Erika. Und es ist
Klar.
natürlich, ist man in der Euphorie, weil man denkt an das Familienleben, an dieses Zusammensein, wie kann man das am besten aufstellen. Es macht aber gar nichts, wenn man darüber nachdenkt, was bedeutet das eigentlich, wenn die Kinder mal nicht mehr da sind. Das heißt, wie könnte ich dieses Haus nutzen, wenn ich älter bin? Wie könnte ich das Haus nutzen, wenn jetzt ein Kinderzimmer da leer wird? Habe ich da irgendwelche Ideen? Könnte ich eventuell mein Büro da reingeben? Oder lege ich das Ganze so aus, dass ich zukünftig vielleicht mich flächenmäßig reduzieren kann und einen Teil des Hauses an jemand anderen geben kann?
Nachfrage, liebe
Ja.
Martina, ist das etwas, was du sozusagen als Architektin mit berücksichtigst,
Ja.
oder ist das etwas, was sozusagen wirklich im Anforderungskatalog der Phase 0 besteht? Weil ich finde das sehr interessant, nämlich diesen langfristigen Aspekt zu betrachten, ja?
Ja, also ich mache das schon, gerade bei Familie natürlich, weil ich das wichtig finde, dass man über diese Situation von jetzt und 10 Jahren hinausdenkt, gerade wenn es eine junge Familie ist, auch wenn das manchmal scheint, es so weit weg, aber man ist dann im Endeffekt froh. Ich habe auch so eine Familie, denen ich dann ein Haus entworfen habe, kurz nach meinem Studium oder noch während meines Studiums eigentlich, und wo wirklich diese Umnutzung jetzt gut funktioniert hat, weil er ja einfach sein Büro jetzt sozusagen zu Hause betreibt.
Sehr, sehr gut.
Und
Und
das
ja.
sind natürlich auch so Sachen, Erika, da geht es um Barrierefreiheit, um die Breite von Türrahmen, wenn es dann in die Planung kommt, dass ich weiß, dass ich im Fall etwas sein sollte, dort mit dem Rollstuhl auch rein kann, an Wendekreis im Bad habe und solche Sachen. Also das darf man alles mitdenken, weil es ist natürlich so, dass wenn man das dann später erst macht, der Aufwand enorm hoch ist und natürlich die Kosten auch viel höher sind.
Wahnsinn.
Ja.
Fällt mir jetzt gleich noch eine Frage ein. Sag mal, Martina, wenn so jemand sich entschließt, bleiben wir mal beim Einfamilienhaus, das zu bauen, wird sozusagen eigentlich überhaupt über die Länge, wie lange besteht so ein Haus? Also so, weißt du hast jetzt ja erzählt, diese verschiedenen Lebensphasen, die es gibt. Kommt das in der Architektur vor, dass man sagt oder bedenkt, irgendwie ein Haus wird ungefähr 100 Jahre stehen oder irgendwie sowas, oder spielt das gar keine Rolle? Ist das immer, dass man sozusagen für jetzt und gleich und dann eben vielleicht für in 10 Jahren plant?
Es spielt meiner Ansicht nach schon eine Rolle, die Lebensdauer des Gebäudes. Ja, da gibt es ja dann auch um Qualität und Materialität. Und wenn man da eine gute Qualität und Materialität wählt, dann ist natürlich der Lebenszyklus von diesem Haus wesentlich höher, als wenn man das alles jetzt negieren würde.
Ja, super.
Ja,
Sehr spannend.
und es ist auch durchaus sinnvoll, darüber nachzudenken. Natürlich gibt es immer ein Budget, nach dem man sich halten muss, ja. Und dann muss man halt die Prioritäten dann setzen, wo man sagt, na gut, verzichte auf ein paar Quadratmeter und mach es qualitativ hochwertiger. Ja, also das sind dann einfach diese Themen, die da reinfallen. Das Zweite, auch was ganz wichtig ist, ist diese Analyse von dem vorhandenen Grundstück oder von dem Bestandsgebäude, die Rahmenbedingungen, weil das Bauprojekt ist ja immer an einen Standort gebunden. Ja, also ich persönlich halte auch nichts davon, wenn man jetzt einen Entwurf macht, weiß ich nicht, auf irgendeinem Hang. Und man würde Copy-Paste diesen Entwurf dann 13 Mal wiederholen und den ganzen Hang so voll machen, weil ja jedes Ding für sich ein eigenständiges, ein individuelles Thema ist. Natürlich, ja, sieht man das jetzt oft gerade im Modulbau und so und Vorfertigungen von diesen Kisteln, sage ich jetzt einmal, die günstiger herzustellen sind. Ja, weil man macht einmal einen Entwurf, also man kann dann, weiß ich nicht, Zähne verrechnen, wenn 15 da gebaut werden, ja. Aber attraktiv finde ich es nicht. Aber noch zur Analyse von diesem Grundstück und so. Es geht da eben auch im Vorfeld um baurechtliche Sachen, um Bebauungsplan. Das heißt, wie viel Quadratmeter eines Grundstücks darf ich überhaupt bebauen? Wie hoch darf ich bauen? Habe ich irgendwelche Vorlagen vom Denkmalschutzamt, wenn es zum Beispiel ein Bestandsgebäude ist? Gibt es irgendwelche Formulierungen von ortsbildtypischen Sachen wie ihr dürft da nur ein Satteldach machen oder ja, ihr dürft auch ein Flachdach machen und so weiter. Die Erschließung des Grundstücks zum Beispiel, ja, also muss ich zum Beispiel über ein Nachbargrundstück zufahren,
Ja,
Infrastruktur,
genau, Wasser und
was
so.
habe ich in der Nähe, gerade wenn ich mit Kindern dorthin ziehe, ich meine, das überlegen sich eh viele auch nicht, welche Schule ist da in der Nähe, wie kommen die Kinder dorthin und so weiter.
Ja, sehr schön. Also du sagst ja, man muss so ein bisschen das Grundstück auch betrachten. Mir fällt dieses Gespräch ein, das wir mit Hadi Teherani hatten, der doch einige interessante Bauwerke hier in Hamburg und auch in Köln und woanders, auch in Österreich irgendwie geschaffen hat. Und für
Ja.
ihn, der hat ja irgendwie gesagt, dass eben also die Umgebung auch eine Rolle dafür spielt. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Wir haben hier in Hamburg, ja auf der Reeperbahn zu Beginn, hat er die tanzenden Türme hingesetzt. Und das fand ich irgendwie so schön, weil er sagte, die Reeperbahn ist immer in Bewegung, da wird viel getanzt, da wird auch getorkelt, so. Und da hat er sozusagen diese Umgebungs Überlegungen mit einfließen lassen in das Gebäude. Spielt das eben auch in der Planungsphase 0?
Ja, Erika, das macht natürlich, spielt das eine Rolle und das ist dieser Genius Loci sozusagen. Also jeder Ort hat bestimmte Eigenschaften und keiner gleicht dem anderen. Und mit jedem Objekt, das man natürlich baut, forme ich auch die Umgebung. Stell dir dieses Haus vor, das hat vier Fassaden und dadurch beeinflusse ich natürlich auch einen zukünftigen Nachbarn. Und also ich finde es eigentlich selbstverständlich und ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen, wenn man das nicht in Betracht zieht. Ganz einfach.
Ja, sehr, sehr schön. Du, sag noch mal, du hast ja schon viel jetzt erzählt über diese Leistungsphase 0. Kannst du noch mal sagen, wer ist eigentlich daran beteiligt? Mit wem arbeitet man da zusammen in dieser Phase 0?
Naja, da arbeitet man natürlich mit dem Auftraggeber, also Bauherr, Bauherrin zusammen. Und also in meinem Fall bin ich halt Architektin und mache das mit denen im Vorfeld. Ich habe es jetzt so noch nicht erlebt, dass die jemand anderen damit beauftragt hätten und dann wen anderen als Planer, aber es ist durchaus machbar auch so, ja. Und wer natürlich noch eine Rolle spielt, das sind die ganzen Behörden, sage ich jetzt einmal, weil man in dieser Phase alles abklappert, ja, eben Denkmalschutz, dann die ganzen baurechtlichen Bestimmungen, die es gibt. Das heißt, man macht halt diese Aushebungen auf den Behörden, um einfach einen guten Überblick zu haben und um eine strukturierte Planung dann gewährleisten zu können. Dann sind auch Dinge abzuklären, eben über Machbarkeit und Variantenuntersuchungen. Das heißt, wenn jemand kommt mit einer Idee, kann es ja sein, dass man im Zuge dieser Recherche dann draufkommt, vielleicht ist das gar nicht der ideale Platz, vielleicht ist es so, wie es angedacht ist, gar nicht so ideal, weil, ne? Aber dafür muss man eben diesen Platz auch schaffen, damit man da drauf kommt. Macht man Neubau, gibt es eine Sanierung, gibt es etwas, was auf diesem Grundstück vorhanden ist, das nutzbar wäre, gibt es alternative Nutzungskonzepte und ja.
Ja, wahnsinnig spannend. Wie lange dauert denn so eine Planungsphase 0?
Naja, das kommt drauf an.
Ja, für so ein
Aber
Einfamilienhaus, was würdest du sagen? Also da ist jemand, kommt mit einem Grundstück, sagen wir tatsächlich in Hanglage, Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder und sagen, wir möchten jetzt gerne, dass Sie sich das mal anschauen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht oder wir haben Gutes über Sie gehört. Und
ja.
jetzt berechnen Sie mal oder machen Sie
Ja,
sich
ich
jetzt
würde sagen,
Vorstellungen.
man sollte sich vielleicht 3, 4 Wochen Zeit lassen dafür. Das kommt natürlich darauf an, wie schnell man die Termine alle machen kann. Aber es ist ja üblicherweise schon so, dass im Erstgespräch relativ viel schon klar wird, ne? Dann gibt es eine Bedarfserhebungsbögen, die tiefe gehen in den Gesprächen, um auch zu sehen, naja, weil viele kommen natürlich mit einem klaren Wunsch, ja. Und wenn du halt so eine Bedarfsanalyse machst und das dann auch in die Realität rückst, dann verändern sich nochmal einige Dinge. Und da muss man auch, ich finde, auch diese Zeit geben. Und ich würde jetzt sagen, wenn in 3 bis 4 Wochen, nehme ich in erster Linie Bauherr und Bauherrin sich Zeit nehmen können. Weil das muss ja erstmal alles sacken, nicht?
Ja,
Man muss
klar.
ja das auch verarbeiten, man muss das hinterfragen, man will das besprechen mit Leuten des Vertrauens. Wie findet man das? Und sollte man vielleicht doch, weiß ich nicht, dieses Gebäude sanieren, anstatt dass man es abreißt und so weiter.
Ja, wahnsinnig spannend, finde ich. So, und Martina, und nun kommen wir mal zur Wohn- und Architekturpsychologie. Da würde ich gerne wissen, also ich weiß ja, du arbeitest ja in dem Bereich, du bist Expertin und du wirst es sicherlich einfließen lassen. Aber normalerweise und ausgehend von der Lehre würde ich gerne noch mal fragen, wie sehr werden denn eigentlich die emotionalen und räumlichen Qualitäten in der Phase 0 schon berücksichtigt? Also du hattest ja schon mal gesagt, dass du eben auch diese Langlebigkeit und den Lebenszyklus eines Hauses und der Familie schon auch mit andenkst. Wie sehr werden also die Wohn- und Architekturpsychologischen Faktoren hier jetzt schon berücksichtigt in der Phase 0?
Ja, also ich finde, das ist der richtige Ort, die richtige Zeit, sagen wir so, ja, dass man diese Sachen berücksichtigen kann. Natürlich könnte man jemanden hinzuziehen, wenn man jetzt, sagen wir mal, Wohn- und Architekturpsychologie nicht aktiv betreibt, kann man sich ja auch jemanden an Bord holen, der vielleicht an dem Gespräch daran mit teilnimmt. Es gibt ja genügend Experten in der Hinsicht. Und das ist so die Grundlage von allem, nicht? Weil wenn ich jetzt das Emotionale von den Menschen überhaupt nicht berücksichtigen würde, ja, und ich unterstelle das jetzt auch nicht den Architekten, dass die das machen, sondern ich glaube, dass jeder sich bemüht, dem gerecht zu werden, was der Bauherr sich vorstellt, ja. Und manchmal muss man das dann halt zurechtdrücken, wenn sich manches nicht ausgeht oder so. Aber das ist definitiv der richtige Zeitpunkt. Und es ist so wie, weiß ich nicht, du kannst den Rasensamen nehmen und einfach rausschmeißen und hoffen, dass er eh wächst, wenn es viel regnet, ja. Oder du kannst es aufbereiten, ja, und kannst es einfach ein bisschen gepflegter und strukturierter angehen und es wird da auf jeden Fall positiven Nutzen haben. Also Wohn- und Architekturpsychologie, finde ich, gehört ganz an den Anfang. Denn was ja oft passiert, und das kennen wir ja, Erika, ist, dass dann irgendwer mit irgendeinem Problem kommt und sagt, ich weiß nicht, ja, das passt mir da überhaupt nicht in dem Haus und so. Und dann muss man es halt umbauen. So. Und kann man auch machen, ja. Aber erstens einmal, wenn man es dann einmal gebaut hat und ist fertig und man hat das alles gut überstanden, dann kann ich sagen, ist jeder froh und happy und dann denkt man nicht schon wieder dran, dass er was anders haben möchte, ja. Und diese ganzen Aspekte, über die wir immer sprechen, die sind ja sehr langfristig. Das heißt, du kannst dann 3, 4 Jahre in dem Haus wohnen und unterschwellig stört dich immer was, aber das Positive überwiegt noch, nicht? Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt so. Und dann geht's halt los. Also, es ist eigentlich nicht viel mehr Aufwand, diese Planungsphase 0 einzuleiten und das wirklich, ja, richtig zu starten, sage ich einmal, ja.
Ja, sehr gut. Du hast ja gesprochen über Qualitäten. Also da denke ich, ging es sozusagen um Baumaterialien, so diese Dinge. Ich finde ja aber auch diese soziale Komponente, also dieses Menschenfreundliche, das ist eben ja auch eine soziale Qualität,
Genau.
die da
Ja.
also mitgeliefert wird oder mit angeboten wird. Und meine Frage jetzt mal ganz konkret an dich, Martina. Bleiben wir noch mal bei diesem Projekt Einfamilienhaus. Jetzt kommt da diese Familie und die junge Frau hat sich Instagram inspirieren lassen oder aus irgendwelchen Wohnzeitschriften und sagt, ich möchte jetzt rundherum überall bodentiefe Fenster. Was würdest du sagen?
Ja, also erst einmal diesen Wunsch respektieren. Und einfach schauen, was steht denn dahinter? Ist es jetzt etwas, bedeutet das nur, ich möchte das repräsentieren können? Geht es darum? Oder geht es mir um dieses Bedürfnis, dass ich sozusagen so viel Licht und Luft und Ausblick brauche? Und dann kann man natürlich berechtigterweise auch die Frage stellen, möchte man das wirklich in jedem Raum, nicht?
Genau,
Also,
genau.
es sind so Trends, die uns sehr beeinflussen oft einmal und die halt vielleicht auch toll ausschauen, ja. Aber wenn man dann wirklich so lebt, dann stellt sich halt oft einmal raus, na, vielleicht war es jetzt doch nicht ganz so optimal. Das ist natürlich abhängig von den Vorstellungen, die derjenige hat. Prinzipiell finde ich das super, wenn jemand mit Vorstellung kommt, weil da kannst du das als Gegenüber natürlich dann einschätzen, in welche Richtung möchte der, die denn eigentlich gehen,
Okay,
ja.
und also da steht jetzt so ein Haus, nehmen wir nochmal am
Ja.
Hafen, und es hat sozusagen überall bodentiefe Fenster, zumindest sozusagen in, was weiß ich, in den Garten oder in die Landschaft hinein. Ich denke oft, das sieht so schön aus, wenn man sich das auf Bildern oder so im Digitalen ansieht. Trotzdem ist es ja so, unsere Jahreszeiten sind Winter und wenn es dann beleuchtet ist, dann ist es eben so, dass man auch wirklich sichtbar ist, also von außen auch sichtbar. Und ich
Ja.
denke, das bedenken viele irgendwie nicht. Und da wäre dann vielleicht eine Lösung, eine Jalousie oder so. Und dann sitzt man im dunklen Raum und muss Licht machen und hat nicht mehr
Ja,
den Effekt.
das ist natürlich abhängig vom Grundstück, du hast schon recht. Und ich finde, es ist auch ein unangenehmes Gefühl, wenn es drinnen hell ist und draußen dunkel. Das heißt, die Beleuchtung spielt natürlich eine große Rolle, dass ich auch dieses Grundstück wirklich bis zum Rand sozusagen auch ausleuchten kann. Ja, mit Lichtquellen, damit ich auch erstens einmal diese Tiefe dann habe, auch wenn es dunkel ist. Und man muss eben auch darauf achten, wohin man sich orientiert mit diesen Augen des Gebäudes, nicht? Weil man möchte ja gerne raussehen, aber man möchte ja nicht so gerne, dass man reinsieht bis,
Genau.
weiß ich nicht, bis auf deinen Esstisch, ja,
Ja,
unbedingt, oder bis ins
klar.
Bad oder so, ne?
Genau.
Also, das sind ja Dinge, die kann man im Vorfeld berücksichtigen. Man weiß natürlich nie, was wird zukünftig mal auf einem Nachbargrundstück passieren. Das ist ja auch so ein Thema, das man dann am Anfang gut abfragen kann und wo man sich dann überlegt, na gut, also vermutlich wird da in den nächsten 10 Jahren das nächste Gebäude im Westen entstehen und dann muss man halt überlegen, okay, gut, nach welchen Richtungen und wohin tue ich welche Räume ausrichten am allerbesten. Ja.
Ja, ist es schon mal vorgekommen, Martina, dass ja, dass jemand bei dir saß, weiß ich nicht, also auch als Konstrukt vielleicht nur, dass jemand gesagt hat, ich möchte gerne, was weiß ich, mein Hauptausblick soll nach Norden gehen und nicht nach Süden oder so. Und dass dann so ein Vorschlag gemacht wird von dir, dass sie sagen, also ich würde das Haus jetzt auch drehen, so ein bisschen, um irgendwie diese und jene Wirkung zu bekommen. Gibt es das auch?
Ja, das gibt es auf jeden Fall. Da sind wir natürlich dann schon voll in der Planung, ne?
Ah,
Das
okay.
ist, da haben wir dann schon eine Vorstellung von einem Grundriss, was vielleicht am Anfang auch noch wichtig ist. Also zwei Sachen fallen mir jetzt ein. Ja. Ist das erstens einmal, du hast vorher gesagt, ja, es geht um bauliche Qualitäten und so, es geht aber auch um soziale Qualitäten. Diese baulichen Qualitäten haben natürlich einen unmittelbaren Einfluss auf deinen Wohlfühlfaktor da drinnen. Je besser baubiologisch toller du baust, desto besser wird die Raumqualität. Also davon bin ich zutiefst überzeugt, dass man auch wirklich Materialitäten wählt, die möglichst natürlich sind und wenig synthetisch. So, um das jetzt einmal so global zu sagen. Ja, und das hat natürlich auch auf dein ganzes Stressempfinden, weil die Raumqualität besteht ja dann auch aus Licht und aus Wärmeempfinden und dieses ganze Sensorische, der Blick, wo geht er nach draußen, wo geht die Sonne auf, wo geht sie unter und so. Also das macht ja alles irgendwas aus für dein Wohlfühlen, ne? Und dann das, was du angesprochen hast, das ist ganz, ganz wichtig und ich finde, das ist auch etwas, was man erwähnen sollte, ist, dass wir in der Wohn- und Architekturpsychologie jetzt ja auch für Bauherren und Bauherrinnen vorhandene Grundrisse untersuchen unter Anführungszeichen. Da geht es nicht darum, dass man jemanden berichtigen möchte, weil ich glaube, jeder ist bemüht, dass er das Tollste da rausarbeiten kann. Aber es ist einfach bei einer Grundrissberatung so, dass du eben genau diese Themen und auch diese emotionalen Themen alle abklopfen kannst und schauen kannst, aha, entspricht das eigentlich dem, was der sich da so wünscht und vorstellt, ne? Und oft einmal ist es ja auch so, woher soll man denn die Erfahrung haben, was das bedeutet, wenn ich mir das jetzt so ausdenke und dann steht das Gebäude da und dann bin ich vielleicht enttäuscht, weil es eben nicht dem entspricht, was
Genau.
ich erwartet habe. Das ist nicht viel Aufwand, aber es ist total super, wenn man das mit einfließen lässt und wenn man das macht. Und das kann man wirklich unabhängig von wer immer das auch plant, anbieten.
Ja, also ich finde schon, das ist ein bisschen Aufwand, ist es schon, so einen Grundriss mal zu analysieren, das finde ich schon, aber ich bin natürlich auch nicht so in dem Geschäft oder in diesen technischen Dingen wie du, aber ich muss sagen, als ich so einen Grundrissplan vorliegen hatte, da fallen einem doch schon so bestimmte Dinge auf, wie
Ja.
Sichtachsen, wie Eingangsbereiche, wie
Ja.
sozusagen diese Einsehbarkeit und also all diese Dinge, das sind wirklich Kleinigkeiten. Und ich finde ja so spannend, dass wenn man es von Anfang an nämlich wirklich berücksichtigt, dann eben später nicht noch langfristig irgendwelche Themen mit Umbauten oder mit Nachrüstungen und so zu tun hat. Deswegen finde ich ja, also ich plädiere wirklich sehr dafür, dass man, dass die Wohn- und Architekturpsychologie gleich am Anfang mit berücksichtigt und einbaut, als sozusagen die soziale Qualität. Also nicht die baubiologische, die auch natürlich, aber gleichbedeutend eben auch die soziale Qualität. Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend und wie du sagst, dann kann so ein Haus eben auch über viele, viele, viele Jahre genutzt werden.
Ja,
Wie auch immer.
ich finde auch, man kann es wirklich so vergleichen. Stell dir vor, du brauchst ein ganz tolles Kleid. Also wir Frauen können uns jetzt vielleicht damit identifizieren, ja. Und du hättest die Möglichkeit, dass jetzt wirklich wer Maß nimmt da an dir, ja. Schaut, was für ein Typ bist du, ja, was sind deine Vorlieben und so. Und du lässt dir das Maß schneidern, so. Oder du gehst eben und kaufst da, wie man das halt oft macht, ein Ding von der Stange. Nun ist ein Kleid natürlich etwas, was du schneller mal tauschen kannst oder kaufst da anders und
Ja.
so. Bei einem Haus ist es logischerweise so nicht, sondern das ist eigentlich dein Lebensraum für wahrscheinlich sehr lange Zeit für dich und die Kinder, ne?
Ja. Und dabei fällt mir ein, was wir in unserer Ausbildung immer gehört haben, war, man richtet sich, wenn man sich ein neues Auto kauft, ja, da guckt man so viele Faktoren an, nicht nur die Funktionalität, sondern auch, was gefällt mir, ja. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel. Da gibt man so viel Energie rein, weil dann müssen es die Ledersitze sein und die Ausstattung und so. Und wenn man ein Haus baut, das geht häufig so verschütt. Also es wird gar nicht
Ja.
so mit berücksichtigt.
Ja,
Deswegen
das.
bin ich so froh, dass wir hier in unserem Podcast immer wieder über dieses Thema ja
Ja.
sprechen und ich finde auch diese Planungsphase null noch mal beleuchten.
Ja, und es ist auch wirklich so, finde ich, Erika, wir haben jetzt das Beispiel Einfamilienhaus genommen, aber es bedeutet natürlich, kommen diese Faktoren auch zu tragen, wenn man jetzt gerade auf Wohnungssuche ist oder wenn man einen Altbestand übernimmt oder wenn man ein Haus geerbt hat und man überlegt sich jetzt, wie soll ich das jetzt umnützen? Also das ist ja, gilt ja jetzt nicht nur für den Neubau, sondern es gilt logischerweise auch für Zubauten, Umbauten, Aufbauten, Erweiterungen und so, nicht? Wenn man sagt, so, ich möchte es jetzt für uns unser Leben passend machen.
Ja, klar, tatsächlich. Es
Ja.
betrifft tatsächlich nicht nur Bauten, sondern es betrifft auch einzelne Räume. Ja, also auch da
Genau.
kann man ja noch viel rausholen, wenn man irgendwie merkt, da ist so ein Störfaktor, ne? Dass man sich das auch noch mal genauer anschaut und sich das dann eben auch mit den Bedürfnissen in Einklang bringt. Ja,
Ja.
wunderbar. Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen willst zur Planungsphase?
Ja, ich bin wirklich Fan von Planungsphase, Leistungsphase Null, ja. Ich finde es wirklich essentiell, dass man, bevor man da loslegt mit dem ersten Strich am Papier, dass man sich da gut besprochen hat, dass man die richtigen Fragen gestellt hat für Bauherren und Bauherren, dass die auch wirklich in Ruhe überlegen können, das durcharbeiten können und dass man einfach dann zu einer strukturierten Planung kommt.
Eine Frage habe ich noch. Ist jetzt sozusagen die Planungsphase 0 dann geschlossen, wenn es zu einem Auftrag kommt? Oder ist das sozusagen, geht das übergangslos in sozusagen Leistungsphase 1, 2 oder so über?
Ja, das kommt darauf an, wie derjenige macht. Also üblicherweise geht es dann weiter, nicht? Du machst eine gute Recherche und eine gute Grundlagenarbeit und dann geht es eigentlich in den Vorentwurf.
Ja.
So.
Ah, ja. Ganz toll, Martina. Ich finde, ich habe viel gelernt und muss ehrlich sagen, ich stehe dem auch ja sehr offen gegenüber. Und ich finde gerade auch die Grundrissplanung, finde ich eben auch für Leute, die ehrlich gesagt nicht damit zu tun haben, aber doch nochmal mit diesem psychologischen Blick draufgehen. Wie ist das mit dem Naturbezug? Wie ist das so, ja, mit Zugang zum Haus und so? Also wahnsinnig spannend. Und wie du gesagt hast, es betrifft eben jede Art von Gebäude, ja. Und ist es ein Neubauen, Umbau, eine Sanierung, all dies. Und ich kann nur wirklich jedem empfehlen, der sich mit diesem Thema beschäftigt, gerne mal ein bisschen Geld dazu investieren und sagen, ich schaue mir das mal an, so teuer ist es dann auch nicht. Und dann aber wirklich viele Vorteile daraus zu ziehen, um eben langfristig wirklich auch ein gutes Wohn- oder Erlebensgefühl in den Räumen zu haben. Ja, vielen
Genau.
Dank, Martina, für deine Auskünfte.
Ja,
Super.
gern geschehen, Erika.
Ja, dann bis zur nächsten Folge. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, alles Gute bis dahin und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, tschüss aus Hamburg.
Papa aus Wien.
Wohnsinn und Raumglück.
Dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.